Ich lese den Predigttext aus Epheser 5, 15 bis 20. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn.
Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sorgfaltspflicht ist ja so eine wichtige Errungenschaft unseres Rechtsstaates. Ja, gibt es in ganz vielen Bereichen. Wir haben zum Beispiel die Sorgfaltspflicht für Menschen, die hier in dieses Gebäude kommen. Ja, und deswegen gibt es so Brandschutzvorkehrungen und solche Dinge haben wir alles. Ihr könnt beruhigt sein. Wofür wir besonders dankbar sind, ist, glaube ich, die ärztliche Sorgfaltspflicht. Oder? Also, dass ein Arzt sozusagen verpflichtet ist, sich nicht nur gut auszukennen in seinem Metier medizinisch und so weiter, sondern dass er verpflichtet ist, uns sorgfältig zu behandeln. Nicht nur so im Vorbeigehen, ja, dass er genau hinschaut, wenn es ein MRT-Bild gibt oder ein Röntgenbild, ja, und da nichts Gravierendes übersieht, oder wenn ich eine Medikamentenunverträglichkeit habe, dann sollte er das auf dem Schirm haben, wenn er mir was verschreibt und mich behandelt. Und ich vermute, die meisten von uns würden sich nicht in die Hände eines Arztes begeben, der sagt, ich pfeife auf die ärztliche Sorgfaltspflicht. Ja, das ist mir völlig wurscht. Würden wir nicht machen. In unserem Predigttext heute, in unserer Reihe zum Epheserbrief, da sagt Paulus im Prinzip Folgendes. Er sagt, genauso wie ihr von einem Arzt erwartet, dass er euch sorgfältig behandelt. Ja, warum? Weil euer Leben wertvoll ist. Genauso sollte man von einem Christen erwarten, also einem Menschen, der sich zu Jesus bekennt, dass er seine Sorgfaltspflicht im Blick auf sein eigenes Leben ausübt. Warum? Weil Gott unser Leben wertvoll ist. Und deshalb sagt er, geht sorgfältig damit um. Paulus schreibt in Vers 15 gleich zu Beginn unseres Textes, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige oder unvernünftige Leute, sondern verhaltet euch klug. Gottes Wort sagt, wir haben eine Sorgfaltspflicht, weise zu leben. Und die Frage, die wir zumindest im Ansatz heute Morgen beantworten wollen, ist die, wie macht man das denn, weise leben? Und weil wir ein bisschen Zeitlimits haben, besondere Limits durch die Taufen heute Morgen, greifen wir uns nur zwei Dinge heraus aus unserem Text, direkt aus Gottes Wort. Zwei Dinge, die uns zeigen, wie man aus Gottes Perspektive in dieser komplizierten Welt weise lebt. Erstens, indem man das Bestmögliche aus seiner Zeit macht. Indem man das Bestmögliche aus seiner Zeit macht. Vers 16, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, schreibt Paulus, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Erste Frage, die wir beantworten müssen, was meint Paulus, wenn er sagt, wir leben in einer schlimmen Zeit? Was ist so schlimm an der Zeit, in der wir leben, beziehungsweise in der die Leute damals gelebt haben? Aus biblischer Blickrichtung würde Paulus wahrscheinlich drei Dinge nennen. Er würde sagen, diese Zeit ist schlimm, damals wie heute, weil es einen Widersacher Gottes gibt, den Teufel, der Realität ist. Und wir müssen wahrnehmen, dieser Teufel wird noch von Gott an der langen Leine geführt. Und deshalb geht er noch umher und versucht, Schaden anzurichten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum die Zeit schlimm oder böse ist, ist, dass Gott es immer noch erlaubt, dass mancher Stolz und manche Bosheit unseres Herzens sich ungehindert Bahn brechen kann. Gott lässt es nach wie vor zu. Und der dritte Aspekt ist, dass manche Not, manche Katastrophe, manches Leiden, manche Krankheit von außen in unser Leben kommt. Und diese drei Dinge zusammengenommen machen eine Zeit zu einer schlimmen Zeit, sagt Paulus. Das sind die Rahmenbedingungen, in denen wir leben. Und jetzt sagt Paulus, in diese Rahmenbedingungen hinein gebe ich euch im Namen Gottes den Auftrag, macht den bestmöglichen Gebrauch eurer Zeit. In dieser Situation, in der ihr lebt und der ihr lebt. Und heute gilt für euch Täuflinge in besonderer Weise, aber eigentlich für jeden von uns, der sich zu Jesus Christus bekennt, Folgendes: Eure Zeit gehört nicht mehr euch, sondern ihr seid mit Haut und Haaren und eurer Zeit, mit jedem Jahr, jedem Monat, jeder Stunde, jeder Minute eures Lebens, gehört ihr Gott, eurem Herrn. Und wenn du heute Morgen hier bist und bist bei uns zu Gast und hattest bisher vielleicht nur so vage Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben, dann wäre mir wichtig, dass zumindest eine Sache heute Vormittag deutlich wird. Christlicher Glaube ist nicht einfach nur eine oberflächliche religiöse Krücke für schwache Menschen. Viele glauben das. Dass Glaube nur eine Krücke ist für schwache Menschen, die so unreif sind, dass sie nicht in der Lage sind, dieser Welt die Stirn zu bieten, alleine. Und deshalb brauchen sie Gott. Aber christlicher Glaube, das sind nicht nur einfach irgendwelche theoretischen Glaubensüberzeugungen und ein paar moralische Regeln, die einem Sicherheit geben fürs Leben. Sondern christlicher Glaube ist viel, viel mehr. Der Glaube, zu dem sich die Täuflinge heute bekennen, ist eine existenzielle Neuorientierung, ist ein ergreifendes, herausforderndes Abenteuer, das jeden Bereich eines Lebens umfasst, jedes Jahr, jeden Monat, jede Stunde, jede Minute. Es ist ein Abenteuer an der Hand Gottes. Es ist was für die mutigen Abenteurer in dieser Zeit. Jonathan Edwards, den viele für den bedeutsamsten amerikanischen Theologen aller Zeiten handeln, der hat im zarten Alter von 20 Jahren, mit 20 Jahren einmal 70 Vorsätze gefasst. Und einer davon lautet so: Ich bin entschlossen, niemals nur einen Augenblick Zeit zu verlieren, sondern ihn auf die gewinnbringendste Weise, die ich vermag, auszunutzen. Das war sein Vorsatz. Und Paulus würde sagen, das ist weises Zeitmanagement. Das ist der Blick, den wir brauchen. Das ist der Vorsatz, den wir brauchen, dass wir kompromisslos und entschlossen und sorgfältig analysieren, wie wir unsere Zeit einsetzen und verbringen in dieser Welt. Wie machen wir das am besten? Das ist die Frage. Was ist der bestmögliche Gebrauch meiner Zeit? Antwort: Ich gebrauche meine Zeit dann gut, wenn die Dinge, mit denen ich meine Tage fülle, Gottes Willen entsprechen. Und ich zeige euch das direkt aus dem Text, wenn ihr mal reinschaut. In Vers 17, da sagt Paulus: Lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Lernen ist immer was, was in der Regel prozesshaft stattfindet. Die wenigsten Dinge im Leben lernen wir einmal, bam, und dann haben wir es. Also lernt fortwährend, andauernd, immer weiter zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und wo lernen wir, was der Herr von uns möchte? In seinem Wort. Und deshalb sagt Jesus an einer Stelle am Ende in der Bergpredigt: Wer meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen, können auch sagen, einem weisen Mann. Also wer meine Worte hört, und wir finden sie nur an einer Stelle, nämlich in diesem Buch, in der Bibel, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist weise, sagt Jesus. Und das bedeutet, wenn du deine Zeit, deine Lebenszeit auskaufen willst, ja, carpe diem, sagt der Lateiner, nütze den Tag, wenn du deine Zeit auskaufen willst, wenn du deine Zeit bestmöglich gebrauchen willst, dann führt kein Weg daran vorbei, dass du dich vertiefst in dieses Wort, dass du dieses Wort lernst, dass dieses Wort dich prägt, dass du dich darin auskennst. Weil dieses Wort Gottes allgemeinen Willen für unser Leben beinhaltet. Man redet vom allgemeinen Willen Gottes, weil dieses Wort die Leitlinien, die Leitplanken liefert für die Art und Weise, wie wir in dieser Welt leben sollen. Paulus sagt an anderer Stelle in 2. Timotheus 3, Vers 17, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie, also durch die Heilige Schrift, durch die Bibel, dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist, durch dieses Wort. Und deshalb gründen wir uns als Kirche und als Gemeinde auf dieses Wort. Deshalb binden wir uns in unseren Predigten nicht an irgendwelche Gedanken, die wir uns gemacht haben unter der Woche, sondern wir binden uns an dieses Wort. Wir legen dieses Wort aus. Wir zeigen mit dem Finger auf dieses Wort. Hier steht es. Und deshalb ermutigen wir Menschen, die schon jahrelang glauben und solche, die noch gar nicht glauben, sich mit diesem Wort auseinanderzusetzen, weil wir überzeugt sind, dass hier Weisheit ist zum Leben in einer unfassbar komplizierten Welt. Aber ein bisschen komplexer ist es dann doch, weil Gottes Wort uns eben nicht sagt, was Gottes spezieller Wille in jeder unserer persönlichen Lebenssituationen ist. Das sagt uns Gottes Wort nicht. Gottes Wort sagt uns nicht, mit welchem Beruf wir unsere Arbeitszeit füllen sollen. Gottes Wort sagt uns nicht, ob und wenn ja, wen wir heiraten sollen. Das steht hier nicht drin. Gottes Wort sagt uns nicht im Speziellen, soll ich am Samstagabend gute Freunde treffen? Soll ich ein Buch lesen oder das Champions League-Finale gucken? Wir erfahren es nicht. Gottes Wort plant uns nicht unseren Tag durch. Gottes Wort sagt uns nicht, wann wir aufstehen sollen. Aber wie lernen wir dann, wie wir unsere Zeit bestmöglich gebrauchen? Das ist die Frage. Und die Antwort lautet, indem wir den allgemeinen Willen Gottes aus seinem Wort nehmen, weil wir ihn gut kennen und dann die Prinzipien, die wir hier finden und die Leitlinien, die wir hier finden, die wenden wir dann an in allen Bereichen und Situationen und Zeitabschnitten unseres Lebens. Und zwar, sagt Paulus, sorgfältig. Hey? Innerhalb dieser Sorgfaltspflicht, die wir haben für unser Leben, nehmen wir den allgemeinen Willen Gottes und wenden ihn speziell an auf unsere konkreten Lebenssituationen, betend, nachdenkend vor Gott. Und dann tun wir eine Sache, die, das muss man leider so deutlich sagen, viele von uns sehr sträflich vernachlässigen. Wir tun etwas, was viele von uns sträflich vernachlässigen, nämlich wir sollten andere Menschen in unser Leben hineinsprechen lassen. Wir sollten Leute um Rat fragen in unseren Entscheidungen und in unserer konkreten Lebensgestaltung, die Gottes Wort gut kennen und die Jesus lieben. Zu denen sollten wir gehen und sagen, wie denkst du? Andere fragen. Und wir tun es viel zu selten. Wir machen unser Ding. Und Gottes Wort sagt uns, das Beste, was du tun kannst, oder eins der besten Dinge, die du tun kannst, ist andere reife Christen um Rat fragen. Zum Beispiel lesen wir das im Alten Testament, Sprüche 13, Vers 20. Wer mit weisen Menschen umgeht, der wird selbst weise. So einfach und doch so schwer. Wenn du weise mit deiner Zeit umgehen willst, dann hol dir weise Menschen ins Boot, die dir dabei helfen, dieses Leben zu planen, innerhalb deiner Sorgfaltspflicht. Und damit sind wir bei der zweiten Sache, die dazugehört aus biblischer Sicht zum weisen Leben. Wie leben wir weise? Zweitens, indem wir uns vom Geist Gottes erfüllen lassen. Vers 18 in unserem Text, Epheser 5. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen, als hätte Gott an die Pfälzer gedacht, oder? Das ist schon ein spannender Vergleich hier. Paulus sagt auf der einen Seite Betrunkenheit. Und nur, dass wir das klar haben, aus biblischer Sicht, Betrunkenheit ist ein No-Go, sollten wir vermeiden. Und auf der anderen Seite die Fülle mit dem Heiligen Geist. Und jetzt scheinen beide Dinge so auf den ersten Blick ja eine gewisse Ähnlichkeit zu haben. Ja, also wer vom Alkohol berauscht ist, wer betrunken ist, der steht unter dem Einfluss des Alkohols, genauso wie der geisterfüllte Christ offensichtlich unter dem Einfluss und der Kraft des Heiligen Geistes steht. Das ist die Ähnlichkeit hier in unserem Vergleich. Aber damit endet die ganze Ähnlichkeit auch. Und wir merken, wenn wir genauer darüber nachdenken, eigentlich sind beide Dinge ziemlich grundverschieden. Und jemand, der das ziemlich klar vor Augen hatte, war Martin Lloyd-Jones. Der war nämlich nicht nur Prediger und Theologe, sondern auch ausgebildeter Mediziner. Und er hatte ziemlich klar vor Augen, dass der Alkohol von seiner Wirkung her keine Stimulanz ist, also kein Anregungsmittel, sondern eigentlich ein Beruhigungsmittel. Und er schreibt deshalb an einer Stelle in seinen Werken Folgendes: Zuallererst hemmt der Alkohol die wichtigsten Zentren im Gehirn. Diese Zentren kontrollieren alles, was dem Menschen Selbstbeherrschung, Weisheit, Verständnis, Unterscheidungskraft, Urteilsvermögen, Ausgewogenheit verleiht. Also wir könnten auch sagen, wer unter dem Einfluss von Alkohol steht, der sieht die Realität nicht mehr so klar. Da ist alles irgendwie ein bisschen gedämpft und verschleiert. Und dass man betrunken, ja, in diesem rauschhaften Zustand in der Regel glücklicher ist und mutiger ist und redseliger ist und irgendwie begeisterter ist, das hat was damit zu tun, dass man die Realität nicht mehr so klar sieht. Weil gewisse Gehirnzentren beruhigt und gehemmt und gedämpft sind. Und Paulus würde sagen, genau das Gegenteil ist der Fall, wenn wir von der Fülle des Heiligen Geistes reden. Und Martin Lloyd-Jones drückt es dann so aus: Wäre es möglich, den Heiligen Geist in ein Lehrbuch der Pharmakologie aufzunehmen, also der Arzneikunde, dann würde ich ihn unter die Anregungsmittel, also die Stimulantien, einreihen, denn da gehört er hin. Er regt wirklich an, er belebt jede unserer Fähigkeiten, den Geist und Verstand, das Herz und den Willen. Also so mit anderen Worten, wer mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, der wird auch mutiger und fröhlicher und glücklicher und irgendwie stärker, aber eben nicht, weil die Realität für ihn immer weiter gedämpft und ausgeblendet wird, sondern ganz im Gegenteil, weil er dann angeregt wird, die Realität Gottes viel, viel klarer wahrzunehmen, viel, viel mehr zu sehen. Es wird nicht gehemmt und gedämpft und beruhigt, sondern es wird klarer gemacht, es wird deutlicher. Und in der Vorbereitung hat mich ein Ausleger auf ein Beispiel aus dem Alten Testament aufmerksam gemacht, wo dieses Sehen der Realität Gottes und dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist auf ganz eindrückliche Art und Weise geschildert wird. Das ist eine Geschichte vom Propheten Elisa, 2. Könige 6. Da ist dieser Prophet Elisa mit seinem Diener in einer Stadt. Und das Problem ist, diese Stadt ist umzingelt vom feindlichen Heer, von feindlichen Truppen. Ziemlich beunruhigende Situation, und der Diener Elisas, der hat auf Deutsch gesagt die Hosen gestrichen voll, ist komplett angsterfüllt, total beunruhigt, ja, hatte Angst vor all den Truppen und Feinden, die sich um die Stadt da aufgebaut haben. Und das Kontrastprogramm ist Elisa, der einfach ganz ruhig ist und entspannt und gelassen und fröhlich und hoffnungsvoll. Jetzt könnten wir sagen, hey, der Elisa könnte ja seinem Diener ein bisschen Alkohol geben. Ja, bisschen Pfälzer, Rieslingschorle einfließen so und dann wird die Realität ein bisschen gedämpft, ja, und dann ist es gar nicht mehr so angsteinflößend und furchtbar und dann kann er ein bisschen gelassener dem nächsten Tag entgegensehen. Ja, so hätte man sich das ja vorstellen können. Aber Elisa tut etwas ganz anderes. Elisa betet zu Gott und sein Gebet lautet: Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Öffne ihm die Augen, Herr, damit er deine Realität wahrnimmt. Und auf einmal sieht der Diener Elisas etwas, was Elisa die ganze Zeit schon gesehen hat. Nämlich, dass sich Gottes Heeresmacht, Gottes feurige Wagen auf den Bergen rund um die Stadt schon formiert hatten und viel, viel größer und viel, viel mächtiger waren als die Feinde direkt vor den Stadttoren. Auf einmal sieht der Diener Elisas, Gott ist da. Gott ist Realität. Er bekommt einen Einblick in die Gegenwart Gottes, ganz handfest, ganz, ganz sichtbar. Gott hat die Kontrolle. Gott ist da. Gott wird uns retten. Wir sind sicher. Die Realität Gottes steht ihm vor Augen. Das ist die lebensverändernde Fülle des Geistes. Und die Frage ist jetzt, wie werden wir immer mehr mit diesem Heiligen Geist erfüllt? Und da gäbe es so, so viel zu sagen. Ich beschränke mich auf eine grundlegende Sache heute Morgen und dann freuen wir uns auf die Taufen. Ich glaube, die Geistesfülle beginnt mit diesem Gebet, das Elisa gebetet hat. Herr, öffne mir die Augen für deine Realität. Das sollte unser Gebet sein. Lass das, was ich bisher vielleicht so theoretisch geglaubt habe, irgendwie greifbar werden und real werden in meinem Leben und stark werden in meinem Herzen. Das ist das Grundlagengebet für Geistesfülle. Und hier ist der eigentliche Punkt. Das neue Leben als Christ, das wir heute in der Taufe feiern, dieses neue Leben besteht darin, dass der Heilige Geist einen Menschen immer mehr erfüllt, und zwar indem er ihm die Realität von Jesus Christus zeigt. Der Heilige Geist erfüllt einen Menschen, wenn er ihm stärker die Realität von Jesus Christus zeigt, wenn er ihm Jesus Christus in seiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit vor Augen malt. Das, ihr Lieben, ist Geistesfülle. Also wenn beispielsweise in deinem Leben mit Gott die Freude und die Begeisterung irgendwie verloren gegangen ist, womit hat es zu tun? Das hat damit zu tun, dass du die überwältigende Gnade und Herrlichkeit Gottes vergessen hast. Es ist keine prägende Wirklichkeit mehr in dir. Und deshalb geht die Freude und Begeisterung flöten. Oder wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und bist traurig drüber im Rückblick, dass du viel deiner Lebenszeit unnütz vergeudet hast. Und du hast heute den Entschluss gefasst, ich will das ändern, ich will ab jetzt den bestmöglichen Gebrauch meiner Zeit machen. Dann brauchst du doch einen Antrieb, dann brauchst du doch dafür eine Kraftquelle. Und diese Kraftquelle ist das klare Bild vor Augen, dass Jesus Christus seine Zeit bestmöglich für dich eingesetzt hat. War es nicht der bestmögliche Einsatz seiner Zeit, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um für dich das Leben zu leben, das du hättest leben sollen und den Tod zu sterben, den du eigentlich aufgrund deiner Sünde hättest sterben müssen? Das war der bestmögliche Einsatz seiner Zeit. Und wer das vor Augen hat, der wird anfangen, seine Zeit für diesen Jesus, für diesen Herrn einzusetzen. Oder wenn du angstvoll bist, wenn du niedergedrückt bist von der Macht der Sorgen, von unüberwindlich scheinenden Nöten und Hindernissen in deinem alltäglichen Leben, so wie Elisas Diener, dann musst du neu erfassen, dass Jesus den allergrößten Feind, den größten Gegner, den letzten Feind, sagt die Bibel, den Tod ein für allemal für dich besiegt hat. Und deshalb fließt jetzt seine Hoffnung und seine Gnade in jede noch so tragische und notvolle Situation deines Lebens hinein. Und deshalb schau auf die Realität dieser Gnade, so wie Elisa auf die Truppen Gottes, die feurigen Wagen auf dem Berg. Und am Ende muss man sagen, ihr Lieben, das ist deine wichtigste Sorgfaltspflicht. Sich vom Geist erfüllen zu lassen, heißt sorgfältig Tag für Tag und immer wieder darauf Acht zu geben, wie Jesus in seiner Gnade für dich gelebt hat. Damit wir leben können auf die bestmögliche Art und Weise für ihn, müssen wir vor Augen haben, wie er bestmöglich für uns gelebt hat. Und wenn das real wird in deinem Herzen, wenn das explodiert in deinem Herzen, dann wirst du weise leben. Amen.